So, willkommen zum neuen Do-It-Talk, heute wieder aus Salzburg mit einer sehr bekannten Persönlichkeit, habe ich vor kurzem oder vor einigen Monaten kennengelernt und beschäftigt sich seit, ja jetzt kann ich schon fast sagen, seit Jahrzehnten mit erneuerbaren Energien. Heute hier zu Gast der Roland Mösel, auch Autor mit dem Buch Calculation Error. Hallo Roland, wie geht's dir?
Ja, es ist alles sehr anstrengend. Ich bin sozusagen jetzt gerade einmal dabei, eine Vortragstour vorzubereiten. Titel der Tour, Paradigmenwechsel, Zukunft muss wieder Spaß machen.
Ja, und genau diesen Vortrag habe ich auch gehört und war wirklich fasziniert, wie du mit diesem Thema umgehst. Und das machst du nicht schon seit ein paar Wochen oder Monaten, sondern wirklich schon seit Jahrzehnten. Wie bist du auf diese Idee gekommen, dich mit diesem Bereich zu befassen?
Es hat ganz harmlos angefangen. Ich wohnte mit meiner damaligen Frau in einer 25 Quadratmeter Garçonnière und ich wollte übersiedeln. Und da stellte ich fest, es gibt in Salzburg eine wunderbare Wohnbauförderung, aber keine einzige geförderte Wohnung. Okay. Weil die Landesregierung hat damals gesagt, bis 28.000 Schilling pro Quadratmeter fördern wir. Und die Anbieter haben gesagt, ab 34.000 pro Quadratmeter bieten wir an. Ja, da haben wir gedacht, na, da muss man halt ein Haus bauen. Da bin ich mal drauf gekommen, in der Stadt Baugründe unleistbar teurer und Häuser brauchen eine enorme Menge von Energie. Da habe ich gesagt, okay, wenn ich ein Haus baue, dann muss es sich energiemäßig selbst erhalten und zusätzlich ein Elektrofahrzeug für eine tägliche Fahrt zur Stadt aufladen können.
Okay, okay. Und das war nachher auch die Idee vom Gemini-Haus?
Das war die ursprüngliche Idee.
Okay.
Ich habe dann schnell einen Zufall festgestellt. Birgit Meyer, Leiterin vom Naturschutzbund in Salzburg, wohnte einen Stock tiefer und ihr Mann war der Diplom-Ingenieur Meyer, Energieberater der Salzburger Landesregierung.
Okay.
Und als die von meinem Vorhaben erfuhren, waren sie natürlich begeistert und haben mich mit der ganzen Fachliteratur unterstützt. Zuerst so einfache Bücher über Solararchitektur und dann auch noch den Recknagel und Sprenger, Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik. Die damalige Ausgabe hat nur 1700 Seiten gehabt, in der Zwischenzeit hat er die 2000er Marke schon deutlich überschritten. Ja, und dann habe ich das Ganze mal durchgelesen und war mal völlig überrascht, wie groß der Energieverbrauch einer Industrienation wirklich ist. Weil als einfacher Bürger denkt man, naja, ich brauche ein bisschen an Strom, dann wird geheizt, und dann brauche ich noch einen Treibstoff für mein Auto. Und auf einmal hatte ich diese Riesenüberraschung, dass ein Deutscher pro Jahr 5 Tonnen Steinkohleeinheiten, das sind 50.000 Kilowattstunden thermische Energie verbraucht, weil außer dem Haushalt und dem Autofahren gibt es auch eine ganze Menge anderer Energieverbraucher, die eine Industrienation braucht. Und da wurde aus den ursprünglichen Gedanken, das Haus soll sozusagen sich selbst versorgen, plus ein Elektroauto aufladen können, der adäquate Beitrag zur Gesamtenergieversorgung des Landes. Nicht Stromversorgung, Energieversorgung. Warum ich jetzt diesen Unterschied mache? Ich habe schnell festgestellt, wenn man alles auf erneuerbare Energie umstellt, muss man fast alles auf Strom umstellen, weil nur Strom aus Sonne und Wind hat die Flächeneffizienz, die dafür nötig ist.
Ja, ja.
Und habe ich dann Rechnungen angestellt, dass sich dadurch der Strombedarf verdoppeln wird, wenn ich alle thermischen Direktverbraucher auf Strom umstelle. Ja, und warum das Gemini-Haus gerade 30.000 Kilowattstunden Jahresertrag haben sollte, ist ganz einfach. Doppelter Strombedarf von Deutschland dividiert durch Einwohner mal 2 Einwohner pro Haus ist 30.000 Kilowattstunden.
Ja, ja, ja.
So kam es zur Auslegung des Hauses auf 30.000 Kilowattstunden Jahresertrag.
Okay, und das ist dann 2001 eröffnet worden oder gebaut worden?
Es wurde dann 2001 die Hauptattraktion der Steirischen Landesausstellung
Energie. Genau.
Leider auf eine sehr stark reduzierte Version, die nur 8.500 Kilowattstunden Jahresertrag hat, weil Architekten einfach nicht an die Gesamtheit denken, sondern nur, da ist ein Haushaltsverbrauch, dann ist die Raumwärme, dann ist das Warmwasser und dann ist Schluss. Dass die Bewohner des Hauses auch Auto fahren, das war in das in diesen Verstand dieses Architekten einfach nicht hineinzubringen.
Ja, das ist ja eine eigene Thematik, weil ich sage mal so, ab und zu sollten gewisse Raumplaner oder Architekten in den Dingen drinnen wohnen, die sie fabrizieren. Dann würden sie feststellen, dass das so nicht funktioniert, oder auch in Hotels. Man hat super schöne designte Hotelzimmer, und wenn du dann drinnen lebst als Gast, denkst du, um Gottes Willen, wer hat das nur geplant? Ja, weil es komplett an der Sache vorbei ist. Das Ganze, was du gemacht hast jetzt mit dem Gemini-Haus, und das ist ja nicht unentdeckt geblieben, und du hast ja 2011 dann den Gusi Peace-Preis bekommen dafür. Ja. Was ist der Gusi Peace-Preis genau? Weil das habe ich bis zu deinem Vortrag auch nicht gekannt.
Ja, den Gusi Peace-Preis habe ich in China kennengelernt. Ich war zum zweiten Mal von der chinesischen Regierung eingeladen, eine Keynote auf einer Wirtschaftskonferenz zu geben. Meine erste Keynote 2010 war PEGE, Tax Transition Konzept, Umbau des Steuersystems, damit die neuen Industriezweige schneller wachsen können. Mhm. Und 2011 war es, wir brauchen eine internationale Organisation für den Ölausstieg. Mhm. Ja, und da hat sich dann der Vizepräsident der Gusi Peace Prize Foundation auf mich gestürzt, mich stundenlang interviewt.
Ja.
Und das führte eben dann zur Preisverleihung im November 2011 in Manila.
Und was ist der Gusi Peace Preis jetzt da genau?
Diese Gusi Peace Preis für Stiftung wurde vom Gusi gegründet, und das war der Sohn eines von auch, der hat natürlich auch Gusi geheißen, und der war sozusagen Tito auf Philippinisch. Mhm, Tito hat in Jugoslawien gegen die NS-Invasoren gekämpft. Und der Vater von Gusi hat auf den Philippinen gegen die Japaner gekämpft.
Okay. Also doch ein sehr anerkannter Preis auf den Philippinen.
Ja.
Ja. Und das Interessante ist ja, man hat davon gar nichts in Österreich gehört. Das ist eh wieder logisch.
Ja, also ich habe versucht, das über in die Massenmedien zu bringen, aber es ist halt nur ganz klein herausgekommen. Zuerst habe ich mir gedacht, wir haben gerade in Salzburg so viel über Umwegrentabilität gehört. Wir machen die Olympischen Spiele und die Umwegrentabilität. Dann haben wir gedacht, so, jetzt gehe ich mal zu alle Politiker, weil wenn ich da vor der Elite der Philippinen erscheine und ich sollte auch einen 5-Minuten-Video über meine Leistungen mitbringen, ja, wenn dann nur 10 reiche philippinische Familien auf die Idee kommen, Winterurlaub in Salzburg, das wäre doch mal was Klasses, weil was ganz anderes, dann wäre schon diese Umwegrentabilität gewesen. Aber ich musste alles selbst finanzieren, beziehungsweise mir das Geld ausborgen, um überhaupt zur Preisverleihung kommen zu können.
Ja, ist interessant immer. Das heißt, so blöd das klingt, das Sprichwort der Predigt im eigenen Land ist wieder nichts wert.
Ja.
Ja. Ich habe jetzt da wieder natürlich durch dein Buch durchgeblättert, und du hast jetzt gerade gesagt, der Ölausstieg und der internationale Ölausstieg. Und was für mich interessant war bei dem Vortrag, die Zukunft muss wieder Spaß machen, war diese Konstellation, wieso ist der Ölpreis momentan wieder niedrig, ja, wieso wird er wieder steigen und so weiter. Kannst du dazu was sagen?
Ja, es gibt einmal diesen alten Grundsatz, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und es gibt da zwei grundlegend verschiedene Markttypen. Den aufstrebenden Markt, wo jede Verdoppelung des Weltmarkts zu einer Preissenkung von 20% führt. Da fallen uns auf Anhieb ein Handy, Notebooks, Fernseher, Photovoltaik, in Zukunft auch Akkus. Mhm. Aber was uns bestimmt nicht einfallen wird in diesem Zusammenhang ist, dass zwischen 1860 und 1893 auch Öl ein aufstrebender Markt war, wo die Ölpreise durch mehr Nachfrage ständig gesunken sind. Mhm. Momentan ist der Ölmarkt das Gegenteil davon, nämlich ein limitierter Markt, wo mehr Nachfrage ständig den Ölpreis steigert. Und dabei ist aber der Ölpreis schon ganz wesentlich aus dem Preisgefüge der übrigen Energieträger ausgebrochen. Nämlich, dass der Ölpreis ganz wesentlich teurer ist als andere Energieträger. Beispiel, ich habe die Erfahrungswerte vom Verbrauch mit Premium-Autos im Internet nachgesehen. Mhm. Ja, was braucht man für 100 Kilometer Premium-Auto fahren? Entweder auf Preisbasis $100 6 Euro Ölimporte oder 0,75 Euro Strom zum EEX, European Energy Exchange, also die Strombörse in Leipzig, Preis, oder 2,3 Euro Solarstrom. Das heißt, Öl ist deutlich teurer als Solarstrom, sogar in einem Land, was überhaupt nicht zu den Sonnigen gehört, wie in Deutschland. Noch viel extremer ist dieser Umstand in Entwicklungsländern. Viele Entwicklungsländer haben in den letzten 15 Jahren ein Handelsbilanzdefizit entwickelt, was größer als der Wert der Ölimporte ist. Jeder Liter Öl, der importiert ist, ist mit Schulden bezahlt. Das führt natürlich zu einer Dauerabwertung der eigenen Währung und zu einer wirtschaftlichen Blockade. Diese Länder können sich praktisch nicht mehr weiterentwickeln. Mhm. Und wenn man dort mal die Basismobilität anschaut, das sind einfach Motorroller, dann muss man feststellen, in einem Entwicklungsland ist Ölimport 8-mal so teuer wie Solarstrom im Sinne von Motorrollerfahren. Mhm.
Das, weil du jetzt das mit dem Motorroller sagst, ich habe immer dieses Bild gehabt, wie du gesagt hast, in China zum Beispiel, und dass in China viel mehr Elektrofahrzeuge unterwegs sind, Motorroller, als jetzt bei uns in Österreich.
Ja, das ist richtig. Das ist, geht auf einen 5-Jahresplan von Deng Xiaoping zurück, 1992 gefasst. 1998 waren die ersten 40.000 Testfahrzeuge in Shanghai unterwegs. Und so 2007 hat sich dann die Produktion in der Gegend von 30 Millionen Stück pro Jahr eingependelt. Und es ist ganz einfach folgende Logik. Um einen Chinesen 100 Kilometer mit einem motorisierten Zweirad mobil zu machen, muss man entweder 3 Liter Öl importieren oder 1 Kilo einheimische Kohle verbrennen.
Ja.
Einheimische Kohle ist billiger und belastet nicht die Handelsbilanz. Und weiters, einen Elektroroller kann man jederzeit von Kohlestrom auf Windstrom und Solarstrom umstellen. Ein Benzinroller bleibt ein Benzinroller. Mhm. Also war die Logik der dortigen Regierung, wir verbieten Benzinroller in den meisten Großstädten. Und das ist auch durchgezogen worden, hat der Industrie nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Es fahren heute viel mehr Elektroroller herum, als man sich mit Motorrollern je hätte vorstellen können.
Das ist aber echt wieder interessant. Also ja, im Prinzip braucht man ja nur von anderen Ländern lernen, wie das Ganze vorzeigen und dann im Prinzip so in der Computersprache Copy und Paste, also kopieren und wieder einfügen. Und dann natürlich auf die Mentalität natürlich zurechtlegen.
Dagegen steht leider die Weigerung zu lernen, die Weigerung etwas zu kopieren.
Ja.
Ich kann jeden Chinesen schockieren mit der Zensur hier. Ich muss ihm nur eine Geschichte erzählen. 2012, ARD, deutsches Staatsfernsehen, macht eine 25-Minuten-Dokumentation über Massenmotorisierung in China. Autos, Fahrräder und kein einziger der damals etwa 200 Millionen Elektroroller im Bild. Das ist einfach eine Weigerung von anderen zu lernen.
Ja, nein, das stimmt. Was ich mir noch vorher aufgeschrieben habe, weil natürlich, man will natürlich so lange Geld verdienen mit Öl, solange das Öl noch sprudelt und wir alle wissen, es ist begrenzt. Die Frage ist auch, wenn es gefördert wird, es schadet ja der Umwelt dann auch. Was ich immer wieder gehört habe von Photovoltaik-Gegnern oder generell Erneuerbar, es betrifft die Photovoltaik-Module, dass die Kosten für Module in der Produktion doch einiges höher sind und doch umweltschädlich und so weiter. Jetzt ist die Frage, stimmt das nicht? Da bist du der Profi, glaube ich.
Ich war vor einigen Jahren einmal in München im Deutschen Museum für Technik. Und da ist im letzten Stock eine Raumfahrtausstellung. Und da sind natürlich auch alte Satelliten mit Photovoltaik. Aber diese Photovoltaik von damals, die schaut ganz anders aus. Winzig kleine Zellen, fürchterlich dick. Mhm. Das heißt, damals war das eine Apothekerarbeit, diese Dinge herzustellen. Das heißt, man hat damals diesen Produktionsprozess überhaupt nicht optimiert gehabt und hat nur in ganz kleinen Mengen hergestellt, nach dem Motto, wenn ich in einer Erdumlaufbahn bin, dann brauche ich Strom. Und auch wenn der Solarstrom zum damaligen Zeitpunkt noch sehr teuer war, ja, was soll ich machen, mir bleibt nichts anderes übrig. Mhm. In der Zwischenzeit wurde Produktionsprozess von Photovoltaik fast im Verhältnis 1 zu 100 optimiert. Mhm. Das heißt, dass die energetische Rückzahlzeit bereits unter 2 Jahre ist.
Okay. Na, echt interessant. Genau, die nächste Aussage, das, was ich noch damals von meinen Eltern gelernt habe bekommen oder gesagt habe bekommen, Stromverbrauch ist schlecht, da man kann Strom verschwenden. Wie sieht die Aussage aus?
Ja, damals wurde sagen, der Strom als irgendwie als Edelenergie dargestellt, als etwas, was man sparen muss. Mhm. Ja, aber wir müssen uns einmal damit abfinden, dass wir Solarstrom in riesigen Mengen herstellen können, dass wir einen großen Überfluss an Energie einmal haben müssen, mhm, weil uns steht vermutlich eine Planetensanierung bevor. Und Planetensanierung heißt großtechnisches Ausfiltern von CO2, also aus der Atmosphäre, Aufspalten in Kohlenstoff und Sauerstoff, bis der Level von 1900 wieder erreicht ist. Mhm. Und dafür brauchen wir 8 Kilowattstunden Solarstrom, um eine einzige Kilowattstunde aus Kohlestrom zu kompensieren, weil da ist eine Kilowattstunde Kohlestrom 1 Kilo CO2 emittiert hat. Und dann brauchen wir 8 Kilowattstunden Solarstrom, um die Folgen davon wieder rückgängig zu machen.
Ja. Also es ist wirklich umso wichtiger in der jetzigen Zeit, dass sich die Welt darauf besinnt, Energie anders zu denken oder ja, Energie anders zu erzeugen.
Richtig. Wir kommen mit Sparen, Einschränken und Verzichten nicht weiter, weil wir müssen in Zukunft unter anderem auch sehr intensiver recyceln. Ein ganz wichtiges Recycling, was völlig übersehen worden ist, ist zum Beispiel Phosphor, ein wichtiges Düngemittel in der Landwirtschaft. Was passiert? Phosphor ist irgendwo in einem Bergwerk schön konzentriert drinnen, dann wird es schön fein verteilt auf die Felder in Form von Dünger, dann wird es ausgeschwemmt und kommt ins Meer. Mhm. Wenn es ein kleines, flaches Meer wie die Nordsee ist, haben wir dort dann Todeszonen, weil der Phosphor verursacht dann Algenwachstum, dann gibt es Todeszonen mit zu wenig Sauerstoff, dass dort ein Fisch noch atmen kann. Das müssen wir in Zukunft vermeiden, indem wir den Phosphor zum Beispiel als Klärschlamm zurückgewinnen. Und das wird natürlich Energie brauchen. Wie viel Energie perfektes Recycling braucht, wissen wir derzeit nicht, weil diese ganze Sparen, Einschränken, Verzichten Philosophie hat dazu geführt, dass wir alle Recycling-Sachen, die viel Energie brauchen, einfach zur Seite gelegt haben. Ja, da müssen wir so viel böse Energie verwenden, die umweltschädlich ist, dass sich dieses Recycling gar nicht auszahlt.
Ja,
aber in dem Moment, wo ich den Solarstrom in Überfluss habe, muss ich jedes Recycling, was sinnvoll ist, angehen.
Was mir jetzt auch nochmal eingefallen ist, jetzt im Prinzip beim Ölausstieg, ist, wenn ihr viele Produkte mit Öl produziert, Plastikprodukte und so weiter. Ja. Und natürlich gibt es dann auch wieder die Ideen von Bioplastik. Was hältst du von dem jetzt da? Also Dinge, so wie aus Maisstärke und die ganzen Dinge, was ausschaut wie Plastik, aber was im Prinzip nach 6 Monaten wieder verrottet ist.
Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber grundsätzlich, wir haben einen riesigen Kohlenstoffvorrat in der Atmosphäre angesammelt. Mhm. Allein im letzten Jahr haben wir 36 Milliarden Tonnen CO2 emittiert und das sind so rund 10 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, die wir dann irgendwann aus der Atmosphäre wieder zurückholen müssen werden. Das heißt, dass wir da so riesige Vorräte einfach umgelagert haben, nämlich von Kohlebergwerken in die Atmosphäre.
Okay, auch eine interessante Aussage. Ja, wie gesagt, ich kann an jeden Zuhörer nur empfehlen, das Buch vom Herrn Mösl, vom Roland zu kaufen. Ich habe es eh schon seit deinem letzten Vortrag bei mir im Haus. Danke auch für die Widmung. Ich habe es jetzt da vorher durchgeblättert und ich habe mir wirklich vorgenommen, ich muss es jetzt da durchlesen. Es ist wirklich interessant und mir taugen auch deine Newsletter, weil du das wirklich auf den Punkt bringst, auch mit Rechenbeispielen, wie zum Beispiel, wie viel müssen Ölkonzerne investieren, um die gleiche Fördermenge an Öl zu erhalten und was würde passieren, wenn sie das Geld einfach in erneuerbare Energien reinstecken würden, wo man dann ähnliche oder gleiche Energie wieder produzieren können, aber nachhaltig. Ja.
Ja, der Umstieg, und das habe ich ja schon 1992 geschrieben, in meinem ersten Buch Aufstieg zum Solarzeitalter, der Umstieg auf erneuerbare Energie wird das größte Geschäft des 21. Jahrhunderts werden.
Ja. Ja.
Bei all den Limitierungen, die man bei der fossilen Energie haben, dass nur ein kleiner Teil der Menschheit in Wohlstand leben kann und den restlichen Teil der Menschheit unterdrücken muss, die fallen durch die Unbegrenztheit der erneuerbaren Energien weg.
Stimmt. Wir kommen jetzt also zum Ende von diesem sehr angenehmen Gespräch, muss ich sagen, mir hat das irrsinnig gefallen. Und zum Schluss gibt es immer diesen sogenannten Do-It-Tipp. Ja? Was möchtest du den Zuhörern als Tipp mitgeben, als Abschluss?
Sich in der Politik engagieren. Ich bin jetzt auch seit 31. Dezember Obmann der neuen Bewegung WWW, weltweiter Wohlstand. Es genügt nicht, wenn ein paar Wohlhabende sich all das leisten können. Oh, ich habe meine Villa, ich habe meine riesen Photovoltaik, ich habe mein super Elektroauto. Das ist zu wenig. Wir müssen über das Steuersystem, über Gesetze, Umstände schaffen, dass sich das ein jeder leisten kann. Dass das Plus-Energiehaus nicht etwas für reiche Leute ist, sondern dass das Plus-Energiehaus bereits im sozialen Wohnbau beginnt, als ganz selbstverständliche Sache, weil es das Billigste ist.
Ja, ja.
Das müssen wir erreichen, weil wenn nur einige wenige es umsetzen können, dann ist es zu wenig. Wir brauchen das in der ganz breiten Masse und dafür tritt die Bewegung weltweiter Wohlstand ein. Und ich würde mich über viele Mitglieder freuen, die eben da mitmachen. Es sind jetzt einige Wahlen in Österreich, Burgenland, Steiermark, Oberösterreich, Wien, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, ja.
Und es wäre toll, wenn sich viele Leute melden und diese Bewegung stark machen, damit wir unsere Ansichten in die Gesellschaft rausbringen und zu einer besseren Zukunft
beitragen. Auf alle Fälle werde ich unten den Link dazu posten, wo man auch das Buch kaufen kann. Jeder soll sich bei deinem Newsletter noch eintragen.
Ja.
Roland, ich sage vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat mich gefreut und wir sehen uns wahrscheinlich in Zukunft auch wieder. Dankeschön.
Okay, dann Servus.